Also das Thema der Bibelarbeit lautet, wie es auf euren ausgeteilten Zetteln steht, beten nach Gottes Willen. Wir wollen also jetzt nicht den zweiten Teil vom Vater Unser uns ansehen, das machen wir dann morgen Vormittag, sondern erstmal so einen kleinen Break machen und uns nochmal genauer das anschauen, was es eigentlich bedeutet, nach Gottes Willen zu beten. Damit haben wir ja in der letzten Bibelarbeit aufgehört. Und da gibt es noch eine ganze Menge mehr zu sagen. Ich habe euch hier auf den Zettel den Vers drüber geschrieben aus dem 1. Johannesbrief 5, 14 bis 15. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Also wir haben ja in der letzten Bibelarbeit schon gehört, welches Privileg das Gebet ist. Ja, dass wir durch das Werk Jesu Christi zu Gott kommen dürfen als seine Kinder. Wir dürfen Gott wie Jesus Christus selbst Vater nennen. Aber wenn wir jetzt diese Verse hören, ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon bewusst mitgelesen habt, dann scheint der Apostel Johannes hier noch einen oben drauf zu setzen. Ja, Jesus sagt, ihr könnt zu meinem Vater kommen als wie Kinder. Und jetzt sagt Johannes noch, und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. Glaubst du an Gott? Ich nehme mal an, hoffentlich sagen die meisten oder alle von euch, ja, ich glaube an Gott. Nun, aber vertraust du ihm wirklich? Glaubst du ihm alles, was er sagt? Glaubst du ihm auch diese Verheißung, die wir gerade gelesen haben? Ja, und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. Gott als seine Kinder bitten zu dürfen, ja, das ist die eine Sache. Das ist wunderbar. Aber dass er uns definitiv erhören wird, das ist eine ganz andere Sache. Und um das hier wirklich richtig zu verstehen, wie das Johannes meint, da ist es natürlich wichtig, den Kontext dieser Worte zu betrachten. Johannes redet hier von einem Gebet nach Gottes Willen. Eben das Thema, um was es jetzt geht. Wir können, ja, wir sollen freimütig vor den Herrn treten. Wir können zu Gott kommen als seine Kinder und wir dürfen ihn alles bitten nach seinem Willen. Im Vater Unser, da, das haben wir heute gehört, da wird eben genau das durch die ersten Bitten ausgedrückt, ja, nach Gottes Heiligkeit, nach seinem Reich. Und diese Bitten sollen unsere anderen Bitten prägen. Nun, jetzt wollen wir uns das eben genauer anschauen, was das bedeutet. Was ist ein Gebet nach Gottes Willen? Man könnte ja bei dieser Frage denken, hier geht es erstmal nur um den Inhalt. Aber die Bibel macht deutlich, dass es nicht nur um unsere Bitten geht, sondern eben auch um uns selbst als Beter. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht nur der Inhalt unserer Gebete muss Gottes Willen entsprechen, sondern auch wir als Beter, unsere Gesinnung. Ich habe das jetzt mal so benannt, ihr seht das auf dem Zettel, es geht um den Charakter des Beters. Und es geht um den Charakter des Gebets. Wir fangen an mit dem Charakter des Beters. Und dieser Charakter wird zuallererst davon bestimmt, ob der Beter, ob du überhaupt Gott kennst, ob du mit ihm verbunden bist. Ja? Es geht um deine geistliche Verfassung. Wie ist deine Beziehung zu Gott? Wie sieht deine geistliche Verfassung aus? Wenn man diese Stellen im Johannesevangelium oder auch im ersten Johannesbrief liest, wo diese schier grenzenlosen Verheißungen zum Gebet gegeben werden. Ja, ihr könnt euch aufschreiben, Johannesevangelium Kapitel 15. Da ständig kommt Jesus, wiederholt das immer wieder, bittet Gott, was ihr wollt in meinem Namen und es wird euch gegeben werden. Aber wenn wir mal den Kontext dieser Stellen lesen, dann werdet ihr feststellen, dass vor dieser Verheißung fürs Gebet immer irgendwelche Bedingungen genannt werden. Und wir können die Bedingungen zusammenfassen. Erstens, es wird genannt, ob man Christus liebt, ob man an ihn glaubt. Und die anderen Bedingungen, ob man sein Wort tut. Ja, ob man tatsächlich diese Liebe auslebt. Ich lese mal das nochmal vor im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 21. Johannes 14, Vers 21. Da steht: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Oder 1. Johannes, das was wir jetzt gelesen hatten, Kapitel 5, Vers 1, also das ist sozusagen vor diesen Versen, die wir heute zum Anfang gehört haben. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Und daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Also, der Kontext dieser Gebetsverheißung, der ist wichtig. Und da wird gesagt, ja, oder wird gefragt, liebst du Gott? Liebst du Christus? Folgst du ihm nach? Das ist die Basis für diese Gebetsverheißung. Ja, die Frage ist, wirst du vom Heiligen Geist geleitet? Glaubst du dem Sohn Gottes? Bist du ein Kind Gottes? Man kann auch anders fragen. Wie wollen wir den Gott anbeten, wenn wir ihn nicht kennen? Wie wollen wir von Herzen zu ihm flehen, wenn wir uns gar nicht seiner Majestät, seiner Herrlichkeit bewusst sind? Wenn wir gar nicht wissen, wer Gott ist, wie er sein Wesen ist? Wie wollen wir ihn ernstlich bitten, wenn wir nicht auf den Reichtum seiner Gnade in Christus schauen und darauf vertrauen? Wie können wir zu Gott bitten, wenn wir nicht wissen, was Christus für uns getan hat? Ja, wie wollen wir vor ihm treten mit unserer Schuld, für die wir ja eigentlich den Zorn Gottes verdienen? Also beten nach Gottes Willen, das bedeutet, in Jesu Namen zu beten. Das kann man austauschen. Und in Jesu Namen zu beten, und das ist jetzt ganz wichtig, in Jesu Namen zu beten bedeutet, auf der Grundlage dessen zu beten, was er für uns getan hat. Ja, durch Christus und durch das, was er für uns getan hat, haben wir Zugang zur Gnade Gottes. Also wenn wir in Jesu Namen beten, dann heißt das nicht einfach, ich hänge an mein Gebet hinten in Jesu Namen Amen dran. So, jetzt, das ist jetzt das Stichwort nochmal für Gott gewesen. Jetzt musst du aber die Bitte erfüllen. Sondern das bedeutet, dass wir auf der Grundlage dessen beten, was Christus für uns getan hat. Ihr könnt mal euch eine Stelle aufschlagen oder auch aufschreiben. Römer 5. Römer 5, eine ganz wichtige Stelle dazu. Ein ganz wichtiges Kapitel, und da schreibt Paulus, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, ja, also durch die Verbindung mit Christus, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, und jetzt kommt's, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir jetzt stehen. Durch Christus, durch das, was er getan hat, haben wir Zugang erlangt zu dieser Gnade. Eine andere Stelle steht im 2. Korinther 5, Vers 21. Ich werde euch auch aufschreiben, einfach 2. Korinther 5, Vers 21. Da steht, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also wenn wir mit Christus verbunden sind, dann haben wir die Gerechtigkeit von ihm bekommen, die er für uns erwirkt hat, mit der wir überhaupt vor Gott bestehen können. Und Jakobus schreibt, ein Vers, den ihr sicherlich kennt, aus Jakobus 5, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, des gerechten Gebet. Ja, wer ist gerecht? Der, der die Gerechtigkeit Jesu hat. Also unsere geistliche Verfassung hat etwas damit zu tun, ob unsere Gebete nach Gottes Willen sind. Und dass unsere Gebete nach Gottes Willen sind, hat wiederum etwas zu tun, damit unsere Gebete effektiv sind, damit sie wirksam sind. Und wenn wir eine falsche geistliche Gesinnung haben, dann führt das eben im Kontrast dazu zu uneffektiven Gebeten. Wir können das zusammenfassen: Sünde verhindert unsere Gebete. Und dazu möchte ich 5 Punkte nennen, wo das deutlich wird, wo die Bibel das deutlich macht. Das erste ist, dass wir unsere Schuld vor Gott bekennen müssen. Psalm 66, Vers 18 steht: Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Was heißt das? Psalm 66, Vers 18. Also ich muss meine Sünden bekennen, ich muss von ihnen lassen, damit mein Gebet Wirkung hat. Oder eine andere wichtige Stelle, Jesaja 59, Vers 1. Da steht: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht zu hart geworden, dass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Also wir müssen unsere Schuld vor Gott bekennen. Das ist der erste Punkt. Der zweite: Wir müssen auch die Schuld anderer vergeben. Ja, wenn sich jemand anders an uns versündigt hat, dann müssen wir ihn vergeben. Wenn wir da noch im Hass sind, in Wut, im Ärger sind, dann kann Gott oder dann will Gott unsere Gebete auch nicht erhören. Schreibt euch dazu auf Markus 11, Vers 25. Markus 11, 25 bis 26. Da steht: Und wenn ihr da steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Ja, ein unbarmherziger Geist, eine unbarmherzige Gesinnung verhindert Gebet. Dritter Punkt: Wir müssen auch um Vergebung bei anderen bitten. Wenn wir uns an jemand anders versündigt haben, wenn da irgendwas bereinigt werden muss, da könnt ihr euch Matthäus 5, Vers 23 aufschreiben. Matthäus 5, 23 bis 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Ja, wenn man geopfert hat, das war natürlich ein Akt der Anbetung. Und hier wird der Opfernde, die betende Person aufgefordert, zuvor wieder ins Reine zu kommen, den Streit zu schlichten und Vergebung zu bitten, dort, wo er sich versündigt hat. Wie war die Stelle? Matthäus 5, Vers 23 bis 24. Also wenn ihr in Streit mit jemand lebt, dann ist es wichtig, dass ihr diesen Streit, dass ihr euch versöhnt, dass ihr alles Mögliche tut von eurer Seite, um wieder die Sache aus der Welt zu räumen. Schuld um Vergebung bitten, selber Schuld vergeben. Das ist wichtig für euer Gebetsleben. Das ist nicht nur wichtig für euer gutes Gefühl, sondern es ist wichtig, wenn ihr vor Gott tretet. Ein vierter Punkt, was Gebete verhindert, das sind Probleme, das ist Streit in der Familie. Ja, das kann man sicherlich allgemein sehen, unter Geschwistern, zwischen dir und deinen Eltern oder wenn du eine Freundin hast oder verlobt bist oder sogar verheiratet bist. Wenn da Streit ist, das verhindert, dass die Gebete erhört werden. Eine wichtige Stelle, 1. Petrus 3, Vers 7. Da wird das jetzt die Ehe angesprochen. 1. Petrus 3, Vers 7. Da steht, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ja, auch das, ja, ob du mit deinen Geschwistern, mit deiner Familie, mit deinem Mann, mit deiner Frau, wie du mit ihr zusammenlebst, hat einen Einfluss auf deine Gebete. Und im fünften Punkt, man darf selber seine Ohren nicht vor Bitten und Not verschließen. Ja, wir können nicht vor Gott treten, um ihn um alles Mögliche bitten, aber selber nicht auf die Bitten von anderen Menschen an uns reagieren. Ein wichtiger Vers dazu ist Sprüche 21, Vers 13. Sprüche 21, Vers 13. Wer sein Ohr verstopft vor dem Schreien des Armen, der wird auch keine Antwort erhalten, wenn er ruft. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn wir bitten, wenn wir zu Gott beten und Gott gibt uns nicht das, worum wir ihn bitten, dann liegt das zuerst einmal an uns. Jedes unerhörte Gebet kann eine Aufforderung an dich sein, dass du dein Herz, dass du deine Motivation hinterfragst. Warum erfüllt Gott nicht diese dringliche Bitte, die ich habe? Warum scheint mein Gebet nicht zu ihm durchzudringen? Hab dann keine Zweifel an Gott und frage dich, ob Gott dich nicht erhört hat, sondern dann fang an, dich selbst zu hinterfragen. Deine eigene Motivation, dein eigenes Herz. Ja, wer betet, stellt nicht Gott, sondern sein eigenes geistliches Leben auf die Probe. Wer betet, stellt nicht Gott, sondern sein eigenes geistliches Leben auf die Probe. Das ist auch ein interessanter Aspekt vom Gebet. Jedes Mal, wenn ihr betet, stellt ihr euer eigenes geistliches Leben, euren eigenen Glauben auf die Probe. Und damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, zu dem Thema des Charakters des Beters, also zu unserer Gesinnung, das ist unsere Motivation. Ja, das erste war unsere geistliche Verfassung. Da haben wir gesehen, es hat viel mit Sünde zu tun, unsere eigene Sünde von anderen, Vergebung, Versöhnung, Barmherzigkeit. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist unsere Motivation. Die Motivation hinter unseren Gebeten bestimmt, ob unsere Gebete selbst nach Gottes Willen sind. Also wieder, es geht nicht nur um den Inhalt unserer Bitten, sondern es geht darum, was unsere Motivation ist. Jesus macht das wiederum in den ersten Bitten des Vaterunsers deutlich. Ja, wie die rechte Motivation aussieht. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Das bedeutet Gottes Heiligkeit, seine Herrschaft. Gott selber muss unsere Motivation sein. Wir müssen göttlich motiviert sein. Ja, geschieht dein Gebet zur Ehre Gottes. Verherrlicht das tatsächlich Gott, worum du ihn bittest? Oder geht es hier nur um dich, geht es um deine Selbstverherrlichung? Er trägt diese Sache dazu bei, dass das Reich Gottes in dieser Welt wächst oder in meinem Leben wächst. Ich kann zum Beispiel beten, Herr, schenk doch, dass unsere Gemeinde hier in der Stadt wächst, dass mehr Leute dazukommen. Das ist ja eigentlich ein schönes Gebet, ein gutes, ein wichtiges Gebet. Denn wer soll sonst die Gemeinde wachsen, wer soll hinzutun? Das muss Gott tun. Aber die Frage ist trotzdem, was ist die Motivation dahinter? Ist es die Motivation, dass ich gerne möchte, dass wir eine bisschen bessere Stellung in der Stadt haben, dass wir eben nicht so ein kleines Grüppchen sind, dass wir besser dastehen vor den anderen Gemeinden oder vor Ungläubigen? Oder es ist wirklich die Bitte, dass Menschen zu Christus finden, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen Gott erkennen und dann Gott verherrlichen. Ist es wirklich meine Bitte, dass Gottes Name verherrlicht wird? Oder ist es meine Bitte, dass wir hier als christliche Gruppe verherrlicht werden? Jakobus sagt es sehr ernst. Ja, Jakobus 4, Vers 3. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet. Nämlich, damit ihr ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Also prüft eure Gebetsanliegen. Und oftmals ist es eben so, dass sie sich sehr viel um uns selbst drehen, dass sie sehr ichbezogen sind. Ja, wir wollen oft unseren Vorteil anstatt die Ehre Gottes und den Vorteil des Nächsten. Und wir können tatsächlich für die frömmsten Dinge beten, aber wenn wir mit einer falschen Motivation beten, dann sagt die Bibel sogar, es ist dann Sünde. Ja, du hast ein ganz tolles Gebet, die frommsten Wünsche, aber die falsche Motivation macht es zur Heuchelei. Jakobus 4, Vers 3. Und damit kommen wir noch zu einem dritten Unterpunkt in Bezug auf den Charakter des Beters. Und da habe ich drüber geschrieben, meine Mitarbeit. Ja, es geht um deine Mitarbeit. Und was meine ich damit? Wir müssen selber willig sein, Gott zu dienen. Das heißt, wir müssen dazu bereit sein, für das, was wir von Gott erbitten, uns selbst zur Verfügung zu stellen. Der Gott ist zu allen fähig. Er allein kann Menschen verändern, er kann neues Leben schenken. Und doch gibt Gott uns Mittel und Gaben und Möglichkeiten, um uns zu Werkzeugen seiner Macht zu machen. Gott will uns gebrauchen. Ja, Gottes Mittel in dieser Welt zu wirken, um Zeugnis zu geben, um Menschen zu erreichen, um Dinge zu verändern, sind Menschen, sind Christen. Gott möchte tatsächlich uns gebrauchen, um seinen Heilsplan auszuführen und sein Reich wachsen zu lassen. Und deshalb muss ich auch dieses Reich mitbauen, wenn ich darum bitte, dass es kommen soll. Vieles, worum wir bitten, können wir selber tun. Vieles, worum wir bitten, da will Gott uns dazu gebrauchen. Wir werden die Tage dann noch ein paar Sachen uns dazu anschauen, aber ich gebe euch mal ein Beispiel aus der Bibel. Matthäus 9, Vers 37. Matthäus 9, 37 folgende. Das ist ganz interessant. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Und jetzt kommt ein Gebetsanliegen von Jesus. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Also wir sehen, Gebetsanliegen vorbringen, Gebetsanliegen sammeln ist eine biblische Sache, hat Jesus selber gemacht. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Nun, ich vermute mal, die Jünger waren gehorsam und haben angefangen zu beten, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte sendet. Und dann ein Vers später, da steht dort in Matthäus 10, Vers 1, da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Diese 12 sandte er aus. Da werden sie aufgezählt und dann steht dort im Vers 5, diese 12 sandte er aus. Also die Jünger haben dieses Gebetsanliegen ernst genommen. Sie haben Gott darum gebeten, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und dann hat Jesus ihnen deutlich gemacht, ihr seid diese Arbeiter. Und dann sind sie losgegangen. Also wenn ich darum bitte, zum Beispiel, dass die Gemeinde wächst, ja, bin ich selber willig, dazu einzuladen. Ist mir bewusst, dass ich selber ein Zeugnis der Liebe Jesu sein soll. Oder wenn ich bitte, dass ich mehr Bibel lesen kann, dass ich mehr Verlangen nach Gottes Wort habe, dass ich im Glauben wachsen kann, bin ich bereit, tatsächlich mit dem Bibellesen anzufangen? Oder wenn ich mit irgendeiner Person, mit einem Freund oder vielleicht mit einem Geschwister, mit einem Bruder, mit einer Schwester, mit meinen Eltern, wenn ihr irgendwie eine Beziehung im Argen liegt, wenn es da Streit gibt und ich Gott darum bitte, dass sich die Beziehung wieder verbessert, da bin ich selber bereit, diese Person anzusprechen, um Vergebung zu bitten oder selber die Schuld zu vergeben. Und Vater unser, das werden wir uns morgen ansehen, da heißt es eben nicht umsonst, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Viele von euch werden vielleicht diesen Evangelisten Moody kennen. Das war so ein ziemlich bekannter Pastor und Evangelist. Er war viel unterwegs Und der hat mal so mit einer Gruppe in seiner Missionsgesellschaft da ein neues Missionsprojekt besprochen. Sie kamen zusammen und unter dieser Gruppe, die das besprechen wollten und dafür beten wollten, da waren noch einige Reiche. Und dann wurde gebetet und ein Reicher, der fing an, Gott darum zu bitten, dass Gott doch genügend Mittel bereitstellen solle für dieses Missionsprojekt. Und dann hat Moody im Prinzip die Gebetsversammlung unterbrochen und hat gesagt, es ist nicht nötig, dass wir Gott belästigen mit Bitten, die wir selbst schon erfüllen können. Also fassen wir das nochmal zusammen. Der Charakter des Beters, unsere Gesinnung, die muss auch nach Gottes Willen sein. Die muss davon geprägt sein. Es geht um unsere geistliche Verfassung. Da sind wir mit Gott durch Christus, durch den Geist verbunden. Haben und bringen wir unsere Schuld vor ihn und bringen wir auch unsere Schuld mit unseren Mitmenschen ins Reine. Zweitens war unsere Motivation. Ist unsere Motivation wirklich Gottes Ehre, seine Heiligkeit, seine Herrschaft? Geht es letztendlich um Gott in deinen Gebeten oder geht es um dich? Wir werden morgen Vormittag sehen, wenn wir uns den zweiten Teil von Vater Unser anschauen, dass es natürlich auch immer um uns geht, wenn es um Gott geht. Aber es muss eben zuerst um Gott gehen. Und der dritte Punkt, Mitarbeit. Bist du willens, Gott als Werkzeug zu dienen? All das ist wichtig für dein Gebetsleben. Und damit wollen wir uns noch jetzt den zweiten Punkt anschauen. Es wird ein bisschen kürzer, weil wir eben im zweiten Teil des Vaterunsers dann noch darauf genauer eingehen werden. Der Charakter des Gebets. Also hier geht es um den Inhalt deiner Bitten. Es gibt ein Buch, davon habe ich 20 Stück mit dabei. Das empfehle ich euch sehr, euch das zuzulegen. Das könnt ihr erwerben für 3 Euro, also super Vorzugspreis. Der kniende Christ. Wenn ihr das Buch reinlest, werdet ihr am Anfang vielleicht denken, boah, der geht ganz schön ab. Also, ob der vielleicht ein bisschen übertreibt. Und das habe ich jedenfalls, mir ging das so. Und dann habe ich das Buch weitergelesen und dann habe ich einfach gemerkt, ja, der ist einfach so begeistert vom Gebet, hat so viel dadurch schon erlebt. Und es ist einfach sein Anliegen, uns das weiterzugeben. Und der Autor ist unbekannt, aber ich empfehle euch sehr, dieses Buch zu lesen. Ab und zu zitiere ich was aus diesem Buch. Er schreibt zum Beispiel: Keines unserer Anliegen liegt außerhalb der Reichweite Gottes. Wichtig ist aber, dass sie nicht außerhalb seines Willens sind. Doch wie können wir wissen, ob der Inhalt unserer Bitten nach Gottes Willen sind? Das ist jetzt meine Frage an euch. Wie können wir wissen, ob der Inhalt unserer Bitten mit Gottes Willen übereinstimmt? Jochen?
Ganz einfach erstmal, Sie sollten nicht klaren Geboten der Bibel widersprechen. Also,
Ja, das
ich
ist gut.
bete, was weiß ich, also ich hätte jetzt, Gott schenke mir einen Hausgötzen, dann ein bisschen plattes Beispiel, das geht natürlich auch subtiler, aber wenn Gottes offenbarter Wille sozusagen dem widerspricht, in der Bibel offenbarter Wille dem widerspricht, was ich bete, dann ist ganz klar nicht Gottes Wille.
Ja, wir haben ja auch schon der Charakter des Beters. Das Gebet kommt ja vom Beter. Und wenn man jetzt die Motivation und die Gesinnung und alles auf Gott ausgerichtet hat, dann wird man nicht was beten, was gegen Gottes Willen ist. Eigentlich, also.
Aber es kann ja trotzdem passieren. Ich möchte gerne, der Paulus sagt ja zu den Juden zum Beispiel, die haben echt, die wollen eigentlich das Gute, aber durch Unwissenheit haben sie dann doch das Schlechte gemacht. Also wenn ich nicht richtig weiß, was ist denn Gottes Wille, dann kann es passieren, dass ich dann doch was Falsches bitte. Mit der besten Motivation. Also es gibt beide Wege. Ja, du kannst was Gutes bitten mit der falschen Motivation, du kannst auch mit der richtigen Motivation was Falsches bitten. Also in Jochens Antwort steckt es eigentlich schon drin, was man so als Grundsatzantwort sagen kann. Und es ist ganz einfach. Es ist wie in allen Bereichen unseres Lebens. Die Bibel als Ganzes, als Offenbarung von Gottes Willen, lehrt uns, was Gottes Wille ist und muss unser Gebet prägen. Ja, also, dass wir jetzt nicht, dafür beten, wo ganz spezielle Gebote in der Bibel dagegen sind, das ist klar, aber die ganze Bibel ist die Offenbarung von Gottes Willen. Und wir sollen nach Gottes Willen beten. Und das bedeutet für uns, ein Gebet nach Gottes Willen ist ein biblisches Gebet. Um ein fruchtbares, erfolgreiches Gebetsleben führen zu können, ist es also nötig, Gottes Wort zu studieren und zu lernen. Ich kann das nicht voneinander koppeln. So, der eine ist so der Studierte, der liest viel die Bibel, und der andere, das ist so der Beter, der betet einfach nur. Sondern beides gehört zusammen. Wenn wir nach Gottes Willen beten wollen, dann müssen wir Gottes Willen kennen, dann müssen wir Gottes Wort kennen. Und die Bibel offenbart uns den Willen Gottes in zwei Methoden. Eine Methode ist, dass Gott uns ganz ausdrücklich seinen Willen in verschiedenen Geboten und Versen kundtut. Ja, so wie wir es heute gelesen haben, Jesus gibt uns ein Gebetsanliegen, betet für Arbeiter in der Ernte. Und dann gibt es aber auch Aspekte des Willen Gottes, die wir in verschiedenen Geschichten, in verschiedenen Berichten als Prinzipien erkennen. Das ist nicht ganz klar ausgedrückt, sondern es ist eher ein Prinzip, was uns das Wort Gottes lehrt. Und dieses Prinzip sollen wir dann auf unsere aktuelle Situation anwenden. Also ein biblisches Gebet benutzt die Bitten und die Prinzipien der Bibel. Ein biblisches Gebet benutzt die Bitten und Prinzipien der Bibel. Ja, es geht sogar so weit, dass die Bibel direkt zitieren sollen und können. Das lernen wir aus den Gebeten, die uns in der Bibel überliefert sind. Und dazu wollen wir uns mal ein Beispiel anschauen. Schlagt mal Apostelgeschichte 4 auf. Apostelgeschichte 4, und wir lesen mal zusammen die Verse 23 bis 31. Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Da lesen wir von einem Gebet, welches die Gemeinde spricht, nachdem Petrus und Johannes vom Hohen Rat gefangen genommen wurden und dann wieder entlassen wurden. Und dann wurde ihnen sehr streng verboten, weiter von Jesus zu reden. Sie sollten nicht weiter das Evangelium verkünden. Und so kommen sie jetzt zurück in diese Gemeinde, und die sind natürlich erstmal schockiert, entrüstet. Und da lesen wir jetzt Folgendes, ab Vers 23. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, und jetzt fangen sie an mit Beten: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Also sie beginnen hier ihr Gebet mit einem Lobpreis Gottes, und wenn man das sich anschaut, dann preisen sie die Souveränität Gottes. Sie preisen seine Macht, was er alles getan hat. Gott ist mächtig. Gott ist souverän. Das ist ganz interessant, dass sie damit anfangen. Und dann zitieren sie in ihrem Gebet die Bibel, nämlich aus Psalm 2. Da kommt ein Zitat. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, also das Zitat wird eingeleitet, ist eindeutig, jetzt zitieren wir hier dein Wort, Gott, wir sagen jetzt dein eigenes Wort: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Mit diesem Vers aus Psalm 2, da wird die Rebellion gegen Gottes Souveränität angeklagt. Das ist interessant. Sie beginnen mit einem Lobpreis der Souveränität Gottes. Jetzt zitieren Sie einen Vers, wo der Kampf der Menschen gegen diese Souveränität, gegen die Macht Gottes, gegen die Herrschaft Gottes angeklagt wird. Das ist jetzt die Basis, und jetzt wenden Sie das, was Sie hier vorgebracht haben vor Gott, jetzt wenden Sie das auf Ihre Situation an. Und Sie sagen: Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt und zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, jetzt kommt der Hammer, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Also sie haben Gottes Souveränität gepriesen, Sie haben den Psalmvers erwähnt, wo schon im Alten Testament dieser Kampf der Menschen gegen Gottes Herrschaft beklagt wird. Und dann wenden sie es auf ihre Situation an und müssen bekennen, ja Herr, die haben zwar alle gegen dich gekämpft, aber letztendlich haben sie doch nur das ausgeführt, was du in deiner Souveränität, in deinem Ratschluss schon beschlossen hast. Sie wollten gegen dich kämpfen und sie mussten dir dienen. Nun waren es eben Pilatus, Herodes, die Heiden und das Volk Israel, welche sich gegen Jesus, den Sohn des souveränen Gottes, wendeten. Und diese Erkenntnis, dass sie dann doch nur Gott dienen mussten, dieses Gotteswort und diese biblische Lehre, ja dieses Prinzip, das bildet jetzt die Grundlage für ihre freimütige Bitte an Gott. Jetzt kommen sie erst zu ihrer Bitte zu Gott. Da lesen wir ab Vers 29, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an, also von den Priestern, von dem Hohen Rat, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also sie haben Gott sein Wort vorgehalten. Sie haben Gott gesagt, du bist doch der souveräne Herr. Alle müssen dir dienen. Und jetzt hilf uns hier in dieser Situation, treu zu dir zu stehen und dein Wort zu verkünden. Und was ist passiert? Gott erfüllt ihre Bitte. Vers 31, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ja, das war ein effektives Gebet. Die haben Amen gesagt und Gott hat das Gebet erfüllt. Die Städte erbebte. Und das war ein Gebet, was auf der Bibel, auf dem Willen Gottes, auf den Prinzipien, die sie daraus hatten, ja aus den wörtlich zitierten Versen aus der Bibel aufbaut. Schreibt euch mal auf und schlagt auf Psalm 27. Ganz wichtiger Psalm auch dafür. Psalm 27. Das ist auch ein Psalm von David. David ist wieder in einer bedrohten Situation und er wendet sich zu Gott, er will von ihm Hilfe haben. Und was mir jetzt wichtig ist, das ist der Vers 8. Da sagt David zu Gott, mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, oh Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, dein Knecht, und nicht ab im Zorn. Weise dein Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht. Verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Also die Bitte ist von David zu Gott, ja, jetzt steh mir bei. Erhalte mich hier. Beschütze mich vor meinen Feinden. Und was hat David vorher Gott vorgesetzt? Mein Herz hält dir vor dein Wort. Du hast mir das doch in deinem Wort zugesichert. Du hast mir doch die Verheißung gegeben, dass du bei mir bist, dass du mich bewahrst. Was ist sein Wort gewesen? Gott hat dem David gesagt, such mein Angesicht. Und David sagt, ja, dein Angesicht, oh Herr, suche ich. Wer soll mir denn hier helfen, wenn nicht du? Und Gott hat dem David immer und immer wieder geholfen und ihn aus allen schwierigen Situationen herausgeholfen. Also unser Gebet, wenn es effektiv werden soll, muss ein biblisches Gebet sein. Es gibt noch ein Beispiel. Viele von euch werden Georg Müller kennen. Ja? Ein Mann, der in jungen Jahren zum Glauben gekommen ist und dann nach England gegangen ist und hat dort dann irgendwann Waisenhäuser gegründet. Er hatte ganz, ganz viele Kinder aufgenommen und das wurde immer größer, dieses Werk. Die brauchten immer mehr Geld, immer mehr Verpflegung, immer mehr Hilfe. Und heutzutage würde man wahrscheinlich dann rumziehen in die Gemeinden und sagen, ja, wir haben ein Kinderheim, bitte helft uns. Wir haben nur die und die Ausgaben, wir haben 120 Kinder. Und das Besondere bei Georg Müller war, und das ist auch nicht so schlecht, wenn man das macht, aber Georg Müller hat es eben so gemacht, er hat keinem Menschen was davon gesagt, sondern er hat nur immer Gott seine Bitten gesagt. Er ist immer nur zu Gott gegangen. Und Gott hat es immer so geführt, dass er versorgt wurde mit allen. Also Georg Müller war so die Ikone des Gebets. Und Georg Müller selbst schreibt dann irgendwann, ich habe dann mal irgendwann, als er schon so als der Mann des Gebets angesehen wurde, hat er dann gesagt, ja, ich habe dann irgendwann mal angefangen, bevor ich früh meine ersten 2-3 Stunden, bevor die anderen, während die anderen alle noch schlafen, schon bete. Also er hat wirklich sehr, sehr viel gebetet, ja, auch ein Aspekt des Gebets. Er hat sehr, sehr viel auf den Knien vor Gott gelegen. Und er hat dann, schreibt er, ja, ich habe irgendwann angefangen, Bibel zu lesen, und zwar vor meinem Gebet. Ich habe kurz gebetet, dann habe ich Bibel gelesen und dann habe ich mich von dem Bibeltext in das Gebet führen lassen. Und dadurch ist er nochmal so viel in seinem Gebetsleben gewachsen. Also selbst ein Mann wie er sagt, lies das Wort, studiere das Wort, lass dich von dem Wort füllen und lass dich von dem Wort zum Gebet führen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, bezieht eure Bitten auf den Text, den ihr in eurer Andacht, in eurer stillen Zeit studiert habt. Und macht das zu eurer Gewohnheit. Übt euch darin. Das muss euch prägen. Ja, ihr lest die Bibel und dann fragt ihr, was, das ist ja Gottes Wille. Was kann ich jetzt beten? Was will mir Gott hier sagen? Was soll ich für mich beten? Was soll ich für andere beten? Wofür kann ich Gott hier loben? Schlag dich die Bibel zu und sag, jetzt habe ich jetzt erstmal die Bibel gelesen und jetzt komme ich nochmal zu meinem Gebet. Heute habe ich eine Prüfung, meine Oma ist krank und nächste Woche haben wir eine Ausfahrt. Sondern, ja, das gehört zusammen. Bibel lesen und beten. Wenn euer Gebet effektiv werden soll, dann muss es biblisch sein. Wir müssen Gottes Wort in unsere Gebete integrieren, denn wir können es tatsächlich wörtlich nehmen. Und wisst ihr, wenn ich das im Gebet wörtlich nehmen will, dann muss ich es kennen. Da muss ich tatsächlich das Wort lesen und studieren. Und damit komme ich jetzt zum Schluss zu einem Vers, den auch Jesus gesagt hat. Und in diesem Vers fasst er diese beiden Punkte, die wir heute hatten, wunderbar zusammen. Ja? Der Charakter des Beters und der Charakter des Gebets. Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, Vers 7, Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt, ja, unsere geistliche Verbindung mit Jesus, unsere geistliche Verfassung. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, ja, dass wir mit Gottes Wort erfüllt sind, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Amen.